Also ich bin kein nachtragender Mensch, das nützt ja gar nichts. Ich sage ja immer, dieses Nachtragende, nicht Verzeihende, du vermüllst dir ja Herz und Hirn damit, wenn du das immer nur vor Augen hast, warum hat der mir das angetan?
Hallo und herzlich willkommen bei Back End Stage, der Podcast von und mit uns, Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
Back and Stage eben.
Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
Einmal er für mich.
Und dann wieder sie für mich.
Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema,
das irgendwie zu unserem Gast passt.
Hallo und Servus, wir sind heute in Salzburg, weil die Miriam hat dort einen Termin.
Deshalb kommt der Tommy auch mit einem flockigen Servus daher heute.
Ums Heck.
Ja, schön, dass ihr mit dabei seid, Back in Stage. Wir sind auch wieder dabei, heute aus Salzburg, wie der Tommy schon zusammenfasst, weil wir müssen ja jede Chance nützen, da wir mal in derselben Stadt sind, weil ich treffe dich ja außerhalb der Arbeit kaum noch. Ich weiß nicht, hast du ein Problem mit mir jetzt privat?
Nein, aber
langsam?
Ich finde schön, dass du unseren Podcast als Arbeit siehst. Ich sehe das eigentlich eher entspannt, aber du findest das jetzt Arbeit mit mir?
Es ist Arbeit, aber weißt du, jede gute Beziehung ist ja auch ein bisschen Arbeit.
Ja, ja, man
oder?
Muss an allem arbeiten, ja. Oder man muss es beenden. Es gibt zwei Optionen. Man muss sich entscheiden. Entweder dafür arbeiten oder beenden.
Okay, ich entscheide mich in diesem Fall für Arbeit.
Sehr gut. Das freut mich, dass wir es nicht beenden.
Gut, noch nicht.
Aber wie gesagt, auch das sind Entscheidungen, die man im Leben treffen muss.
Genau.
Wie oft hast du schon was beendet? Oder ich habe auch schon Sachen, manchmal habe ich schon Sachen beendet, wo ich mir gedacht habe, danach, naja, hätte man schon noch daran arbeiten können.
Ja, ich bin eher so eine, ich sitze manchmal aus Entscheidungen, bis es mir abgenommen wird.
Ja, die Zeit kann auch Entscheidungen treffen, aber da ist natürlich die Gefahr groß, dass dann jemand anderer für dich Entscheidungen trifft.
Ja, das ist leider bei mir ein bisschen das Problem, weil ich immer Angst habe davor, was falsch zu entscheiden. Weil ich schaue schon manchmal jetzt zurück auf bestimmte Entscheidungen und bereuen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber ich denke mir, vielleicht hätte ich meinem Bauchgefühl da mehr vertrauen müssen. Zum Beispiel damals war ich in ein paar Sendungen, habe ich zugesagt, Sidekick zu sein von Harald Schmidt. Mhm. Und ich hatte das Bauchgefühl, dass ich in den entscheidenden Momenten nicht performen kann. Weil ich manchmal so funktioniere, wenn jemand auf Knopfdruck was von mir will, dann manchmal funktioniert das bei mir so nicht richtig. Vor allem, wenn ich Gast wo bin oder mich nicht so richtig auf die Situation vorbereiten kann oder die Sendung nicht meine ist. Also deshalb bin ich auch ein schrecklicher Gast in Shows, weil ich das Gefühl habe, auf Knopfdruck muss ich dann irgendwas performen, was ich einfach gerade nicht spüre. Und damals habe ich mir schon vom Bauchgefühl her gedacht, ob das so gut ist. Und ich glaube auch, dass es nicht so gut war nachher. Also rückblickend hätte ich mich da vielleicht mehr auf mein Bauchgefühl verlassen müssen. Aber auf der anderen Seite, jede Entscheidung, auch wenn es vielleicht eine schlechte war, macht dich ja zu dem, der du heute bist.
Unbedingt. Ich finde, das Bauchgefühl ist am Anfang wichtig, weil man muss es dann vielleicht mit dem Verstand überprüfen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass du am Anfang ein gutes Gefühl hast, dann machst du es. Wenn du am Anfang schon ein schlechtes Gefühl hast, dann wird schwierig auch, das mit dem Hirn zu unterstützen.
Ich habe das neulich einem Freund von mir gesagt, der jemanden kennengelernt hat. Mhm. Und es ist noch relativ frisch, aber es wirkt schon nicht mehr ganz.
Wie heißt er denn?
Es wirkt schon nicht mehr ganz so frisch. Es wirkt immer so ein bisschen wie Arbeit. Und ich so, ja, willst du denn mit ihr zusammen sein? Und er so, ich weiß es nicht. Und ich dann so ganz großmäulig, na, das ist auch eine Entscheidung. Das heißt nein. Weil wenn du dich nicht klar für was entscheiden kannst, dann ist es vielleicht einfach besser, dagegen zu sein. Und ja, jetzt habe ich ihm die Anfangsfreude gleich genommen.
Ja, aber wenn ich schon am Anfang einer Liebe sage, ja, ich bin mir nicht sicher.
Wenn es dann schon anstrengend ist, gell?
Nein, da ist es ja noch, ich sage jetzt mal, die ersten 3-4 Monate sollte es ja auf der rosa Wolke schwebend sein,
ja,
damit es überhaupt
irgendwann
runterfallen kann.
Das weiß ich jetzt
kann.
Auch, jetzt bin ich auch schlauer, aber jetzt bin ich auch nur schlauer, weil ich eben genau diese falsche Entscheidung mal getroffen habe. Ich weiß noch, es ist sehr, sehr lange her, ich bin ja jetzt sehr glücklich verheiratet, aber es ist sehr lange her und da habe ich mal einen Mann gefragt, der sich nicht so richtig festlegen wollte mit mir. Also das war immer komisch. Habe ich gesagt, na, willst du denn mit mir zusammen sein? Und er so, ach, ich weiß es nicht.
Ja,
und da hätte ich aufstehen müssen und
ja,
sagen, okay.
Du Trottel.
Mein lieber Freund, ich bin raus hier. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich dachte, ach, der entscheidet sich schon noch für mich irgendwann. Und jetzt schaue ich zurück und denke mir, wäre ich da doch aufgestanden für mich und hätte diese Entscheidung getroffen. Sprich, und deshalb kann ich jetzt anderen Freunden und Freundinnen so großmäulige Tipps geben.
Ja, sehr gut, wenn man so
weil ich selber so, auf die Schnauze gefallen
sowas
bin. Sowas
erleben kann. Na, aber das ist ja ganz gut. Also im Großen und Ganzen, toller Tipp von dir. Der Freund soll sich sofort wieder trennen. Ja, ja. Ist die Entscheidung schon gefallen.
Auf der anderen Seite, er kann auch einfach ein paar nette Dates haben und that's it.
Auch in Ordnung. Ja, aber er denkt ja über Liaison nach.
Ja, also weil er auch älter wird und er sagt, was, man bekommt ja nichts geschenkt.
Das ist der Punkt. Du musst Entscheidungen treffen, damit die Zeit, die man hat, weil ich weiß ja nicht, wie lange du da mit diesem Mann zusammen warst. Aha, doch
zu
wirklich.
Zu lange,
aha.
Ja.
Ja, das ist dann vergeudete Zeit mehr
aber
oder weniger.
Jeder Tag ist zu lange, wenn du mit jemandem bist, der nicht mit dir sein will.
Das ist eine weise Entscheidung. Eigentlich könnten wir jetzt mit unserem Podcast schon wieder aufhören, aber ich habe dir heute eine Frau eingeladen, die hat ihr ganzes Leben lang Entscheidungen getroffen. Das muss man so
das
sagen.
Das ist beeindruckend.
Als Journalistin, als Politikerin, als Unternehmerin, als Mutter, aber eben dann auch als Präsidentin des wohl weltweit erfolgreichsten und größten Hochkulturfestivals. Und sie war ganz oft die erste Frau in einem Amt.
Oha.
Und ich dachte mir, die Frau ist die Beste, um über Entscheidungsträger und Entscheidungen zu sprechen.
Ui, da kann ich mir einiges abschauen.
Ich freue mich auf Frau Dr. Helga Rabel-Stadler.
Hallo.
Hallo, ich freue mich, wenn ich eine andere Frau ermutige, Entscheidungen zu treffen.
Ich kann es wirklich gebrauchen, weil bei mir fängt es im Kleinen an und hört im Großen natürlich nicht auf. Ich glaube, das müssen wir erforschen, wie wir da hinkommen.
Ja, wie gehen Sie denn dann einkaufen im Supermarkt?
Es ist ein Albtraum, ich sag's Ihnen. Ich bin zum Beispiel auch im Restaurant diejenige, die die Karte vor sich hat und ich warte, bis alle anderen bestellt haben und will dann, wenn mein Essen kommt, das vom Nebenan. Ganz schlimm.
Also wir scheinen wirklich Extreme zu sein. Ich bin immer die als Erste bestellt. Und da ich sehr oft die Einladende bin, sage ich immer schon entschuldigend, ich weiß, dass ich eigentlich als Letzte zu bestellen habe. Aber ich glaube, es wird den Entscheidungsvorgang beschleunigen, wenn ich als Erste bestelle.
Stimmt, wahrscheinlich. Ich glaube, ich würde sehr gerne mal mit Ihnen essen gehen. Wir müssen im Kleinen anfangen. Ich werde einen Workshop machen und über die nächsten Jahre werde ich mich irgendwo hinarbeiten. Aber ich glaube, da wo Sie sind, da komme ich nicht hin, weil Sie einfach in vielen Bereichen so große Entscheidungen treffen mussten. Und zwar nicht nur für sich, sondern Sie hatten ja auch ein Riesenteam hinter sich. Sie mussten ja auch für andere Entscheidungen treffen. Das würde mich um den Schlaf bringen. Wie gut haben Sie geschlafen?
Dass ich gut schlafe, ist, glaube ich, eines meiner Erfolgsgeheimnisse. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit schlafen. Und wenn ich am Nachmittag um 5 plötzlich eine Zeit habe, eine Stunde zu schlafen, dann mache ich das, um am Abend wieder fit zu sein, weil ich auch früh aufstehen muss. Aber das klingt jetzt ein bisschen so, als würde ich geradezu gieren danach, in schnellster Zeit eine Entscheidung zu treffen. So ist das nicht. Ich spreche mit vielen Leuten vorher. Ich lege einen großen Wert auf ein Team. Ich habe sehr gern weibliche Teams, habe sehr gute Erfahrungen damit, weil ich glaube, die Frauen müssen nicht so viele Pfauenräder schlagen wie die Männer. Und daher kann man schneller auf den Inhalt kommen. Aber wenn das einmal alles besprochen ist, die Pro und Contra, dann muss es einen geben, der sagt, so und so machen wir es. Und der dann auch dabei bleibt. Denn es gibt ja viele Menschen, die dann nach der Entscheidung plötzlich sagen, naja, was wäre denn, wenn wir es doch nicht ganz so machen? Und das, finde ich, geht gar nicht.
Jetzt habe ich Sie ja begleiten dürfen für einen Film. Und was mir aufgefallen ist, immer überall, wo Sie sind, natürlich, Sie haben einen Auftritt. Sie waren damals die Festspielpräsidentin und haben das Programm präsentiert, damals für 100 Jahre. Und überall war diese bemerkenswerte, die Frau Präsidentin kommt. Aber es war klar, die Frau Präsidentin kommt und hat was dabei. Ja, die Leute wollten die Entscheidung wissen, da hatte ich nur das Gefühl. Und was mir aber aufgefallen ist, und das fällt mir bei vielen Frauen auf, die Geduld ist manchmal nicht die Stärke. Und ist es das so, dass man bei Entscheidungen vielleicht viel mehr Geduld bräuchte, um viel mehr nachzudenken, weil sie gerade gesagt haben, dass sie sich Zeit lassen. Aber ich habe sie eher offen gesagt als ungeduldige Person erlebt.
Naja, man kann Entschlossenheit auch als Ungeduld deuten. Ich habe ja alles schon 10-mal gehört.
Ja.
Und jetzt kommt das wieder dasselbe Argument. Dann muss nur von jemanden anderen. Es heißt ja immer so schön in diesen Runden, es ist alles schon gesagt, nur noch nicht von allen. Und da bin ich sicher ungeduldig, weil da würde ich auch darum bitten, dass die alle zuhören und schon gehört haben, dass dieses Argument gefallen ist. Und dann ist es aber so weit, dass man das durchziehen muss. Also ich fürchte mich nicht vor Entscheidungen, denn ich glaube im Gegenteil, dass manche Sachen schlechter werden, wenn man sie nicht entscheidet. Weiß man aber auch nicht. Es gibt Probleme, die werden kleiner, wenn man sie liegen lässt. Und es gibt Probleme, die werden größer, wenn man sie liegen lässt. Und mit 50 Jahren Berufserfahrung wie ich hat man schon ein bisschen eine Idee, welches Problem rasch gelöst werden muss und welches langsamer. Also ich glaube, gerade in der ganzen Corona-Geschichte hat man ja gesehen, wie dieses Zaudern, ja, soll man jetzt die Impfstraße errichten oder nicht? Sollen wir jetzt die Tests machen oder nicht? Das hat das Thema nicht leichter gemacht.
Wenn man dann eine solche Entscheidung trifft, und Sie mussten ja auch, wenn wir gerade bei Corona sind, in der Pandemie entscheiden, finden die Salzburger Festspiele statt oder nicht, wie geht man dann danach mit Kritik um?
Ich glaube, wenn man sich's gut überlegt hat, dann ist man auch stärker gegenüber der Kritik. Als im März 2020 der erste Lockdown mit Corona war, waren wir bei den Festspielen in fröhlicher Vorfreude auf das 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele im Juli. Und auf einmal sah es so aus, als würden wir das Jubiläum feiern, indem wir es ausfallen lassen. Und da habe ich einen Dreischritt propagiert, nach langen Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und der hat gelautet: Wenn es möglich ist, unter dem Vorrang der Gesundheit künstlerisch Sinnvolles zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen zu machen, dann spielen wir. Das heißt, am Anfang war die Gesundheit. Als wir gesehen haben, da haben wir einen Weg mit Schachbrettmusterbelegung, mit Masken, mit ähnlich, haben wir gesagt, also wir trauen es uns zu, dass keine Cluster bei den Festspielen entstehen. So war es dann auch. Und das Zweite war dann künstlerisch Sinnvolles. Wir haben gesagt, lange Opern können wir nicht machen, denn wir wollen keine Pausen, damit die Menschen nicht in den Pausen beieinander stehen.
Natürlich, das ist ja auch noch zu bedenken.
Ja,
Klar,
das
ja.
heißt, wir haben kurze Opern genommen, beziehungsweise wir haben die geliebte Così fan tutte von Mozart ein bisschen gekürzt, damit in einer 2-Stunden-20-Minuten-Version die Menschen das durchgehalten haben. Und dann haben wir uns angeschaut, was bedeutet es, wenn wir nur jeden zweiten Platz besetzen? Ist das wirtschaftlich vertretbar? Das konnten wir auch sagen. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt spielen wir. Und bis zum letzten Moment haben alle gesagt, na ja, und glaubst du, und dass es geht? Am entzückendsten war der für seinen Charme weltweit bekannte bayerische Ministerpräsident Söder, der gesagt hat, dass wir offensichtlich ein Ischgl der Kultur haben wollen, anspielend auf die sehr unschönen Zustände beim Skifahren in Ischgl. Und das hat mich wahnsinnig gekränkt, weil wir es eben so gut überlegt haben. Und wir hatten dann Gott sei Dank keine Fälle.
Sie sagen gerade, weil wir es uns gut überlegt haben, wir haben die Gesundheit, wir haben die Kunst und wir haben die Wirtschaft bedacht. Das klingt jetzt, Ihre Entscheidungen sind schon immer Kopfentscheidungen, wenn ich das richtig verstehe. Also weil manche sagen ja, Bauch oder Kopf, vertraue ich meinem Bauchgefühl. Wenn ich Sie richtig verstehe, vertrauen Sie dem Bauchgefühl nicht so sehr wie dem Kopf.
Ich glaube, so weitreichende Entscheidungen muss beides da sein. Ich finde, das Bauchgefühl gibt einen dann vielleicht noch den letzten Kick, dass man sagt, ich mach's. Also zu denken, ich lasse 100 Jahre Festspiele ausfallen, das war mir dann einfach nicht zugänglich. Aber ich würde es vielleicht weniger als ein Bauchgefühl bezeichnen.
Ich glaube, bei allem oder bei vielen, nein, bei allen erfolgreichen Menschen ist es so. Da muss das Herz dabei sein, bei was auch immer man macht. Ansonsten wird es auch nicht erfolgreich.
Man muss brennen dafür.
Ja, das glaube ich auch. Brennen.
Diese Achse Bauch, Herz, Hirn, sage ich jetzt mal, glaube ich, ja. Wenn die funktioniert. Und das habe ich mich damals, habe ich mir gedacht, das war so ein schlauer Satz bei den 100-jährigen, beim 100-jährigen Jubiläum, weil ja auch die Gründer, ja, das damals gemacht haben, und das hat sicher auch mitgespielt, weil sie haben kurz nach dem Ersten Weltkrieg dieses sensationelle Festival quasi ins Leben gerufen und hatten eigentlich wesentlich schwierigere Situationen als wir. Es war ja eigentlich alles angerichtet, und das haben sie dann auch gesagt, sie hätten sich, glaube ich, geschämt zu sagen, ich mach's nicht, weil die hatten wirklich ganz andere Probleme. Oder auch nach dem Zweiten Weltkrieg ging es ja gleich relativ bald weiter, und das hat sicher auch bei ihnen mitgespielt, dass sie gesagt haben, also so schwer kann es nicht sein.
Ja, und ich glaube, weil Sie das ja richtig mit dem Bauchgefühl sagen, ist also eine Entscheidung ohne Gefühl, dann kann ich ja gleich künstliche Intelligenz nehmen, statt einen Menschen, der die Entscheidung trifft. Ich hielt es für völlig falsch, eine Entscheidung wie von einem Computer zu treffen, dann kann das ja gleich einer mit künstlicher Intelligenz machen. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass bei einer guten Entscheidung immer die Hoffnung mitschwingen muss, dass das richtig ist. Denn es gibt zwei Ratgeber. Die Angst, ich glaube, das ist ein schrecklicher Ratgeber, und die Hoffnung. Und ich finde es sehr schlecht, wenn die Hoffnung wie ein diffuses Gefühl abgetan wird, das bei einer rationalen Entscheidung nichts zu suchen hat. Die Hoffnung gibt dir Stärke. Und der Dichterpräsident Václav Havel, der auch einmal Eröffnungsredner bei den Festspielen war, hat ja den schönen Satz gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass man damit Erfolg hat, sondern die Überzeugung, dass das Sinn macht, gleich wie es ausgeht. Es kann auch sein, dass die Hoffnung nicht genügt und es schlecht ausgeht. Ich aber trotzdem der Meinung bin, dass es richtig ist. Für mich ist zum Beispiel das Projekt Europa ein solches. Ich hoffe, dass Europa immer mehr zusammenwächst. Ich hoffe, dass bald auch die Balkanstaaten Mitglieder sind. Wenn das aber nicht gut ausgeht, bin ich nicht der Meinung, dass deswegen die Idee falsch war.
Das hört sich bei Ihnen immer so an, als hätten Sie nie Entscheidungen getroffen, die dann diese Hoffnung nicht erfüllt haben. Aber natürlich hat es sicher bei Ihnen auch Entscheidungen gegeben, wo Sie gesagt haben im Nachhinein, war sie falsch oder war die Hoffnung dann zu stark oder gab es solche Entscheidungen?
Ja, das ist interessant. Wahrscheinlich erleichtert das mein Leben auch. Ich erinnere mich sehr schlecht an meine Fehlschläge. Ich habe auch viele Sachen gehabt, wo ich nicht gut war. Ich erinnere mich an die Erfolge.
Das ist eine Stärke, glaube ich. Das ist das Problem bei mir, dass ich mich sehr oft an, also ich kann mich an alles erinnern, das nicht gut funktioniert hat. Da bin ich mit mir sehr, sehr streng, aber an die guten Sachen, die wische ich so weg, als wäre es selbstverständlich.
Das stimmt wirklich, muss man bei dir sagen. Sie ist die selbstkritischste Person, die ich kenne, was manchmal auch, also egal, auch was diesen Podcast betrifft, du kannst ihn dir manchmal nicht anhören, wie manchmal auch die Shows nicht anschauen möchtest.
Nein, ich schaue mir meine Shows selber sehr selten an, weil ich immer Sachen sehe, eigentlich was Positives, was man besser machen kann. Weil ich glaube, je länger man einen Beruf macht, desto besser will ich werden. Ja, Punkt. So.
Das ist auch gut. Also
deshalb bin ich da sehr etwas kritisch. Ja, eine sehr starke Frau. Wenn man sich ihre Geschichte anschaut, kommt diese Stärke auch von der Mama, weil die Mutter war ja auch, hat ein Modegeschäft selbst geleitet, die war ja auch Unternehmerin. Wurde Ihnen das quasi in die Wiege gelegt? Oder kann man sich sowas schon auch erlernen? Kann man sowas erlernen, diese Entscheidungskraft? Oder muss man quasi damit geboren sein und das von den Eltern mit auf den Weg bekommen haben, Ihrer Meinung nach?
Man kann fast alles erlernen, was man will. Aber ich glaube, bei mir ist es schon doppelt vorhergesehen. Genetisch, sowohl die Mutter als der Vater waren sehr starke Persönlichkeiten und durch die Erziehung. Ich bin sehr zur Leistung erzogen worden und ich bin sehr dazu erzogen worden. Man kann alles, wenn man es nur will. Also ich wurde nie erzogen, du bist ein Mädchen und du brauchst ja das und das nicht zu können. Und das war bei meinem Jahrgang noch nicht selbstverständlich. Sie müssen sich vorstellen, ich bin Jahrgang 1948. Und 1971, als ich meine Berufstätigkeit begann, ich war 50 Jahre berufstätig, da war es so, dass die Frau den Mann noch fragen musste, ob sie berufstätig sein darf. Das wurde ja erst 5 Jahre später von der Regierung Kreisky abgeschafft.
Wahnsinn. Ja, Sie waren in vielen Bereichen, das war ja damals auch als Journalistin, und Sie haben sich ja dann entscheiden müssen, das war auch eine Entscheidung, Ihren, glaube ich, so habe ich es zumindest wahrgenommen, Ihren Herzensberuf, Journalist zu sein, aufzugeben, weil die Mutter quasi oder das Modeunternehmen zu Hause gerufen hat und Sie waren gern in Wien, Sie waren eigentlich super glücklich in Ihrem journalistischen Leben und dann kommt das. Da haben Sie quasi eine Entscheidung treffen müssen, die Ihnen nicht leicht fallen hat können, weil sie eigentlich gegen ihr Bauchgefühl war wahrscheinlich. Aber es war eine Vernunftsentscheidung.
Ja, das haben Sie sehr richtig geschildert. Meine Mutter hat gesagt, sie ist nicht ganz gesund. Sie ist dann pumperlgesund gewesen, sobald ich in Salzburg war und sie ihren Willen durchgesetzt hat. Sie ist nicht ganz gesund und sie möchte, dass ich nach Salzburg zurückkehre und in das großelterliche Geschäft, das 1923 gegründet wurde. Mich hat weder die Mode interessiert, noch die Rückkehr nach Salzburg gefreut. Und ich hatte auch das berechtigte Gefühl, dass das nicht sehr gut ist, wenn ein junges Ehepaar getrennt lebt, wie mein Mann, der auch Journalist war, und ich dann getan haben. Ich habe diese Entscheidung contre-coeur, gegen das Herz, getroffen. Und habe auch das Gefühl, wenn ich in Wien geblieben wäre, wäre ich noch verheiratet und wäre vielleicht Chefredakteurin, was ich sehr gerne gemacht hätte. Nur da sind wir bei dem Thema, ich habe diese Entscheidung getroffen. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt hadere und sage, Helga, warum hast du das so gemacht? Damals hat mir ja gar niemand bei der Entscheidung geholfen, weil mein Mann hat gefunden, ach, das halten wir leicht aus und er kriegt vielleicht auch einen Job in Salzburg. Mein Vater hat gesagt, sei gescheit, mit dem Modegeschäft verdienst du viel mehr. Meine Mutter hat gesagt, es wird so schön werden und de facto hat mir die Mode dann eine große Freude gemacht, aber ich habe eben mich entschieden, wie ich immer sage, als braven Kind verhalten, weil ich meiner Mutter und meiner Familie eine Freude machen wollte. Ob so gescheit war, sei dahingestellt, aber wenn man jetzt mein Leben anschaut, es war ja trotzdem ein geglücktes Leben für mich.
Ja, es ist spannend. Es gibt Entscheidungen, die teilweise auch für jemanden getroffen werden. In dem Fall war das vielleicht auch so ein bisschen, da hat die Familie quasi diese Entscheidung mitgetroffen. Ihre Mutter hat ja auch eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen, nämlich ihnen damals erst mit 21 zu sagen, wer denn der richtige Vater ist, der damals sehr mächtige und bekannte Gerd Bacher. Wie lange hat sie es gebraucht, ihrer Mutter diese Entscheidung zu verzeihen? Es war
ich
ja doch sehr
sie,
spät.
Ja. Ich habe sie ihr sofort verziehen. Also es ist grundfalsch, einem Kind nicht zu sagen, wer die wahren Eltern sind. Interessanterweise gibt's das nur sehr oft. Ich kenne mittlerweile Fälle von Menschen, die am Totenbett ihrer Eltern erfahren haben, dass die Mutter am Totenbett gesagt hat, du, das weißt du schon, dein Vater ist nicht dein Vater. Das war der Onkel Hans, der schon längst...
Ja, und jetzt auch ja, wieder schon.
Ja, sie war einfach nicht mutig dafür.
Sind wir wieder beim Mut, ja. Und es ist ja auch, je länger man eine solche Entscheidung hinauszögert, desto schwieriger wird es ja auch.
So ist es. Ja. Und wissen Sie, ich bin überhaupt jemand, der gut verzeihen kann. Ich erwarte das allerdings auch von den anderen bei mir. Also ich bin kein nachtragender Mensch, das nützt ja gar nichts. Ich sage ja immer, dieses Nachtragende, Nicht-Verzeihende, du vermüllst dir ja Herz und Hirn damit, wenn du das immer nur vor Augen hast, warum hat der mir das angetan?
Es ist eben neulich so was gelesen, was ich spannend fand. Es ist so wie, wenn man sagt, oh, ich hasse diese Person. Das ist so wie, wenn man selber Gift trinkt mit diesem Hass, aber ich erwarte den anderen daran zu sterben. Dem Einzigen, dem es schadet, bin ich selbst. So weil ich mich selber vermülle und vergifte damit. Man kann andere nicht beeinflussen, man kann aber beeinflussen, wie man selber mit Situationen umgeht. Das ist halt ein Prozess. Da bin ich noch nicht, aber ich glaube, Hass habe ich aus meinem Leben gestrichen. Das gibt's nicht.
Hass ist ein weiter, also wirklich ein harter Begriff. Also hassen kann man vielleicht jetzt einen Despoten, weil er vielleicht gerade Menschen umbringt, aber ich finde, sonst ist Hass immer nicht am Platz.
Naja, aber das ganze Nachtragende. Es gibt eine wunderbare Philosophin, die Svenja Flasspöhler. Die habe ich geladen zu den Festspielen zum Thema Vergebung und Rache. Mhm. In sehr vielen Opern geht es um das Thema Rache und Vergebung. Und jetzt ist die Frage, was ist Stärke? Ist die Rache Stärke oder ist vielleicht sogar die Vergebung Stärke. Und die hat mir schon auch ein bisschen die Augen geöffnet, dass es manchmal für manche Leute sogar leichter ist, nicht zu vergeben und Schluss zu machen mit einem Menschen. Weil wenn du vergibst, fängst du ja mit dem Menschen, der dich gekränkt hat, wieder neu an und kann durchaus die Gefahr sein, dass es dir noch einmal passiert, dass du enttäuscht bist. Mhm. Aber dieses Risiko bin ich immer gerne eingegangen.
Mich hat auch sehr beeindruckt, Sie haben damals, als Sie Ihren echten Vater kennengelernt haben, haben Sie ja gesagt, ich will ihn nur einmal sehen, zum 21. Geburtstag. Das war genau am 21. Geburtstag, glaube ich. Also einmal und das ist gut. Das muss reichen, weil Sie ja eigentlich Ihren echten Vater, also Ihren damaligen Stiefvater sehr mochten. Und dann muss er aber einiges richtig gemacht haben, Ihr Vater Gerd Bacher, weil er hat wohl die richtigen Entscheidungen getroffen, dass sie dann doch gesagt haben, den lasse ich in mein Leben.
Ja, ich habe mir damals gedacht, als ich erfuhr, dass ich einen anderen Vater habe, dass ich bereit bin, den kennenzulernen, ungern aber doch, dass ich zu ihm Herr Bacher sage und Dankeschön, ich habe Sie bisher nicht interessiert, daher brauchen wir jetzt auch keine weiteren Gefühle zu heucheln. Aber es war dann doch so, dass wir sofort einander so nahe waren, dass gar nicht mehr die Rede war, hier eine Trennlinie aufzuzeichnen.
Und was haben Sie von ihm gelernt, was Entscheidungen betrifft? Weil er war ja natürlich auch ein Entscheider. Er hat maßgebliche Entscheidungen getroffen für ganz Österreich.
Er hat mich sehr bestärkt in diesem, dass Führen Gestalten heißt und dass man gestalten nur kann, wenn man Entscheidungen trifft. Und dass das eine große Verantwortung ist, dass man sich daher gut vorbereiten muss. Der hat dann immer furchtbar geschimpft, wenn ich was im letzten Moment vorbereitet habe. Also von dem habe ich viel gelernt, was auch Verantwortung bedeutet. Verantwortung für sich selbst, für ein Team, für ein Unternehmen.
Mein Zugang war immer, ich stelle mir vor, was passiert, wenn ich es nicht mache. Ja, das ist dann auch, war auch eine Übung zu sagen, wenn ich es nicht mache und das dann erleben muss, wie geht's mir dann? Ob das eine gute Idee ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es hat immer ganz gut funktioniert.
War das damals so, als du nach Wien gezogen bist?
Weil zum
du bist
Beispiel.
Ja für den Song Contest damals, bist du quasi ja. nach Wien gezogen, oder?
Ja, ich hatte einen ganz guten ORF-Job eben auch und dachte mir, was? Und den musste ich aufgeben, um da dorthin zu kommen. Und dann habe ich mir einfach vorgestellt, was machst du an diesem 23. Mai? Du schaust dir diesen Song Contest an und kannst aber, könntest dabei sein und schaust es im Fernsehen an. Und das war die Entscheidung. In einer Sekunde entschieden. Aber das sind natürlich nicht so weitreichende Entscheidungen wie die Frau Ex-Präsidentin. Aber es hat im Großen und Ganzen, entscheidet es ja auch ein Leben.
Naja, und nicht entscheiden ist ja auch eine Entscheidung. Das muss man sich immer klar sein.
Glauben Sie, dass es, dass Frauen bestimmte Entscheidungen weniger vergeben werden als Männern? Also, dass Frauen nach wie vor schwieriger haben?
Ja, sicher.
Ja.
Also, es ist ja schon für eine Frau viel schwieriger, in eine Berufsposition zu kommen, wo Entscheidung gefragt ist.
Immer noch.
Immer noch. Also ist ja sehr oft, wenn Sie zum Beispiel in eine Bank schauen, die Frau ist Abteilungsleiter, Stellvertreterin, obwohl sie genauso das Zeug hätte, Abteilungsleiterin zu sein. Mhm. Also und wenn sie dann eine Entscheidung fällt, dann wird ihr natürlich eine falsche Entscheidung weniger gern vergeben, weil dann hat man ja einen Beweis dafür, dass es falsch war, eine Frau nicht einen Mann zu nehmen.
Wie kann das geändert werden? Also es ist so anstrengend, es klingt wahnsinnig anstrengend. Einfach, und das ist es auch für viele Frauen, dass man ständig das Gefühl hat, man muss was beweisen erstmal. Und bei Männern habe ich das Gefühl, jetzt weniger bei dir, Tommy, aber prinzipiell wird Männern schon mal so Vorschuss gegeben. So, ja, also wir wissen jetzt schon mal, eine Frau muss sich immer erst beweisen und bei Männern ist es schon mal voll gegeben, dass man sagt, ja, dem vertrauen wir. Wie kann das geändert werden?
Eine Frau hat sehr oft einen Misstrauensvorschuss.
Genau, das meine ich.
Ja, aber ich sage immer, ich habe Gott sei Dank kein Talent zur Frustration und auch hier wieder nicht merken, was einem an Misstrauen entgegengeschlagen ist, sondern merken, dass einem auch Menschen geholfen haben am Weg.
Und Sie waren ja immer auch in Männerdomänen quasi eine der ersten Frauen. Und hat Ihnen das auch Spaß gemacht? Ein bisschen die Motivation gegeben zu sagen, ich bin jetzt in der Position, jetzt habe ich viele Männer vielleicht auch gegen mich.
Jetzt zeige ich es euch.
Ja, den Gegenwind genützt quasi, um vorauszusegeln.
Es ist interessant, so habe ich das nie gesehen. ich habe so selbstverständlich gefunden, dass ich als Frau die gleichen Chancen habe. Und das war dann vielleicht doch das Elternhaus, das mich da bestärkt hat. Denn als ich als erste Frau wurde ich einmal Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer. Es gab weder in der Arbeiterkammer, noch in dem Gewerkschaftsbund, noch in der industriellen Vereinigung jemanden. Und dann wurde ich als erste Frau Wirtschaftskammerpräsidentin. Und ich habe mich schon gefreut darüber. Aber ich fand, ich bin dafür befähigt und habe mich nicht so wahnsinnig aufgeregt darüber, dass ich das geworden bin. Erst dann, als die Mühen der Ebene begannen, als ich dann gemerkt habe, wie ich täglich beweisen musste, dass ich dafür fähig bin und warum ich auch über die Bauinnung oder über den Kabotageverkehr für die Transportindustrie was sagen kann, da ist mir erst aufgefallen, was da ist. Und am stärksten war es eigentlich bei den Festspielen. Da hat sich ja glücklicherweise viel getan. Aber als ich 1995 Präsidentin wurde, da war die Kunst total männlich. Es gab fast nur Regisseure, es waren alle Intendanten männlich, es waren alle kaufmännischen Direktoren männlich, es war furchtbar. Und da habe ich das erste Mal so richtig gemerkt, wie das ist, wenn alle gegen dich zusammenhalten. Mhm. Wenn alles lächerlich ist, was du an Fehlern machst. Das war in der Journalistik nicht so. Also in der Journalistik, das war auch nicht leicht, dass ich damals 1974 eine politische Kolumne mit meinem Namen hatte. Innenpolitik von innen, von Helga Stadl im Kurier. Die Kolumne gibt's apropos noch heute. Das war schwierig, aber da waren nur einige Dummköpfe, die gegen mich gearbeitet haben, weil ich eine Frau war. Nicht eine allgemeine Stimmung. Aber in der Kunst habe ich dann eine allgemeine Stimmung erlebt gegen eine Frau in einer Spitzenposition. Und das hat sich schon, Gott sei Dank, sehr gebessert.
Das klingt wahnsinnig anstrengend.
Es war auch wahnsinnig anstrengend.
Ja. Waren da aber auch, ich muss ja die Männer auch ein bisschen vertreten, waren da aber auch, es waren viele Dummköpfe dabei, haben Sie ja gesagt, aber es waren sicher auch, sage ich, starke Männer dabei, weil die haben ja auch Ihnen dann wahrscheinlich geholfen als Festspielpräsidentin, wenn mich nicht alles täuscht, beziehungsweise damals in der Wirtschaftskammer oder Alois Mock, glaube ich, hat sie ja auch immer gefördert. Also es gab auch ein paar starke Männer.
Na, es gab viele starke Männer. Aber,
also modern stark,
aber während in der Politik hat ein Mock oder ein Haslauer Senior oder ein Salinger, die haben die Zeichen der Zeit erkannt und die haben gesagt, ja, wir müssen ja auch Frauen in die Politik bringen. Aber im Festspielhaus habe ich schon erlebt, was es heißt, wenn die Männer zusammenhalten und finden, also eine Frau braucht man wirklich nicht als Präsident.
Ich glaube generell, das Problem ist momentan auch oder in dieser Zeit, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und man sagt, du kannst alles machen. Was auch immer du machen willst, das kannst du machen. Aber das ist ganz schön viel auf einmal. Ich glaube, man muss erstmal sich darauf konzentrieren, wo sind meine Werte, was ist mir wichtig, wofür brenne ich, wofür habe ich eine Leidenschaft. Das haben sie offensichtlich immer gemacht und dann darauf basierend Entscheidungen treffen.
Sie haben das jetzt selbst gesagt. Ich glaube, ihr seid alle ganz schön verwöhnt.
Ja.
Ihr habt so eine Vielzahl an Möglichkeiten.
Ist es auch.
Und die hatten wir nicht.
Ja.
Und insofern habe ich das immer zu schätzen gewusst, dass ich nicht nur eine Pionierin war, dass ich mir was getraut habe, sondern dass man mir auch etwas zugetraut hat.
Und vor allem, was Sie gerade gesagt haben, wenn ich selbst nicht entscheide, dann gebe ich natürlich jemand anderen die Chance, für mich zu entscheiden.
Ja.
Und das kann natürlich auch nach hinten losgehen.
Also und ich glaube gerade als Eltern, die Kinder schauen sehr genau, ob man sich traut zu entscheiden. Dieses, naja, also du hast so eine schlechte Note bekommen, also du darfst dafür am Sonntag nicht in die Reitstunde gehen. Und die Kinder erfassen sofort, ob wenn man dreimal noch einmal drüber redet, die Mutter ohnehin wieder das fallen lässt, die Entscheidung, nicht?
Mhm. Ja, ja, die überzuckern das sehr schnell.
Überzuckern. Ja. Übrigens, überzuckern, ich habe nämlich, wir haben ja, Sie sind ja eine Entscheidungsträgerin. Und das ist ja auch ein schöner Begriff, eigentlich Entscheidungsträger zu sein. Gab es mal Zeiten, als die Entscheidungsträger besser waren? Wir, wenn wir politisieren, also ich verfalle immer in die Glorifizierung alter Kanzler zum Beispiel, wie Schmidt oder Kreisky und ich bin ja, also Helmut Schmidt, und ich war da, sagen wir, früher war alles besser. Sie haben ja, Sie können ja zurückblicken. War es früher besser mit den Entscheidungsträgern oder haben Sie noch Hoffnung?
Sie haben ganz recht. Wir glorifizieren das, was vorher war. Aber was sich natürlich so total geändert hat, ist der Zeitdruck. Durch die modernen Medien, durch Twitter, durch Facebook, du hast keine Zeit, um ganz wichtige Sachen zu überlegen. Oder dass wir einen Krieg praktisch in Echtzeit erleben. Wir erleben ja zur selben Zeit, wo die Menschen hingemetzelt werden in Ukraine, erleben wir es, weil irgendeine Handykamera war dabei. Also das hat alles so geändert und ich finde, dadurch ist es sehr viel schwieriger geworden, überdachte Entscheidungen zu fällen.
Wie geht's Ihnen eigentlich jetzt damit, dass Sie derzeit, Sie sind ja irgendwann aufgewacht, waren nicht mehr Präsidentin, nach 50 Jahren in wichtigen Ämtern. Fehlt Ihnen das Entscheidungen treffen?
Nein, das fehlt mir gar nicht. Aber es, und es fehlt mir auch nicht die Arbeit, weil ich mir eine gesucht habe. Aber ich muss jetzt hier auch eine Entscheidung treffen, was ich noch machen möchte und was nicht.
Umso mehr freuen wir uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich dafür entschieden haben, heute mit uns zu plaudern. Vielen herzlichen Dank. Das war eine sehr schöne Stunde mit Ihnen. Danke.
Vielen Dank Ihnen. Sie haben mich gezwungen, nachzudenken.
Danke sehr.
Danke.
Ja, dann Tommy, es war mir eine Freude, dich wiederzusehen, bis in ein paar Jahren. Ja. Nein, hoffentlich früher. Ich entscheide mich hiermit dafür, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Und euch da draußen danke fürs Zuhören und mit dabei sein. Back in Stage gerne 5-Sterne-Bewertung dalassen. Weniger gerne einen, aber wenn euch danach ist, dann auch das. Und gerne kommentieren und dann freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören.
Dann bist du dran. Und
dann bin ich
freue mich auf deine Entscheidung, wer unser Gast sein wird.
Die Einladung ist draußen.
Der wird sich entscheiden müssen.
Lass dich überraschen.
Ja, Rudi Carell wird es nicht sein.
Bis bald. Ciao.
Das war Back in Stage von Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedle.
Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns vielleicht sogar eine nette Bewertung hinterlasst. Und falls ihr Lust habt, verratet uns doch in den Apple-Kommentaren, welchen Gast wir uns für euch einmal einladen sollten.
Wir freuen uns auf die Vorschläge und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bye-bye und Baba von Miriam aus London und
Tommy from Austria.